Kunstradio. Radio Kunst.
Guten Abend. Die heutige und die nächste Ausgabe des Kunstradios stehen ganz im Zeichen des Frankfurter Hörspielpreises, der Ernst Jandl zugesprochen worden ist. In einer Woche hören Sie den Meister selbst, samt seinem Stück »Das Röcheln der Mona Lisa«. Heute sozusagen zur Einführung eine Sendung von Klaus Ramm über Autoren aus Österreich am Anfang des neuen Hörspiels.
Ein Sohn, ein schöner Sohn.
Aha, 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 aha.
Die Geburtsstunde des neuen Hörspiels, markiert durch Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, wenn man heute den Zeitungen vom Ende der 60er Jahre noch Glauben schenkt.
Mit Fünf Mann Menschen beginnt eine neue Ära, das Hörspiel der Zukunft,
schrieb damals sogar Springers Zeitung Die Welt. Gefeiert wurde diese Geburtsstunde allerdings nicht nach der Ursendung im November 1968 im Südwestfunk, sondern erst dann, als Fünf Mann Menschen durch die Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden im April 1969 im Plenarsaal des Deutschen Bundesrates in Bonn die offiziellen Weihen erhalten hatte. Schon im Jahr zuvor waren die Tendenzen im neuen Hörspiel von Klaus Schöning im Westdeutschen Rundfunk auf den Begriff gebracht worden, als nämlich Enzensberger und andere Autoren zu gleicher Zeit eifrig das Sterbeglöcklein der Literatur läuteten, hatten Autoren wie Ludwig Harig, Franz Mohn, Gerhard Rühm, Paul Pörtner, Krivet, damals auch noch Peter Handke und eben Mayröcker und Jandl schon begonnen, literarische und ästhetische Autonomie nicht als la pour la, sondern als gesellschaftlich produktive Kategorie begreifend, das Hörspiel zur zeitweise lebendigsten und interessantesten literarischen Gattung überhaupt zu machen. Während die angeblich fortschrittlichen Literaten hämisch den Tod der Literatur feierten, stellte Helmut Heißenbüttel dem Hörspiel ein Horoskop, das auf die sich verändernde gesellschaftliche Situation nicht nur inhaltlich, sondern vor allem methodisch reagierte und zu Kritik, Tabuverletzung, Schock ebenso wie zu Laut- und Geräuschpoesie, zu Gebrauchsliteratur ebenso wie zu hochformalisierter Poesie in gänzlich neuen Spielformen herausforderte. Zum Prototyp dieses neuen Hörspiels wurde, eben durch den Kriegsblindenpreis, ein Hörspiel aus Österreich, das durch seine bis heute anhaltende Popularität einiges in den Hintergrund gedrängt hat, was an vielfältigen akustischen Möglichkeiten damals aufbrach, das zum anderen durch seinen raschen Ruhm aber auch in den Rundfunkprogrammen Räume öffnete für eine Fülle oder wenigstens eine relative Fülle experimenteller und avancierter Hörspiele. Schon 1970 gab es eine Reihe Neues Hörspiel österreichischer Autoren, in der Alfred Kolleritsch 7 Hörspiele vorstellte. 2 Jahre später kommentierte Jörg Drews in einer weiteren Reihe die Hörtexte der Wiener Gruppe. Beides allerdings im Westdeutschen Rundfunk. Es gibt kein einziges im ORF produziertes Hörspiel österreichischer Autoren aus diesem Umkreis in dieser Zeit. Ähnlich wie lange Jahre zuvor die österreichischen Verlage hatten auch die Rundfunkprogramme, milde gesagt, nicht zur Kenntnis genommen, was sich seit Mitte der 50er Jahre an Literatur mit inzwischen unumstrittener internationaler Geltung in Österreich entwickelt hatte, das immer noch provozierende Oeuvre der Wiener Gruppe oder in Konkurrenz und zugleich großer Affinität dazu, das unnachgiebig konsequente Werk von Jandl und Mayröcker sind nur die herausragenden Beispiele. Dabei war es gerade die Konsequenz und Radikalität des literarischen Programms, das Insistieren auf dem Material der Sprache, ihren visuellen, akustischen und poetischen Qualitäten, was die österreichischen Autoren für die neuen Konzepte einiger Hörspielredaktionen in der Bundesrepublik interessant gemacht hatte. Was als gänzlich neues Hörspiel gefeiert wurde, waren zum großen Teil auch Konzepte und Textvorlagen, die notgedrungen jahrelang in den Schubladen der Autoren geschlummert hatten. Sie werden mir zum Rätsel, mein Vater, von Konrad Beyer und Gerhard Rühm, oder Jandls Die Auswanderer, Achleitners Veränderungen oder Rühms Rhythmus R beispielsweise, kam erst über 10 Jahre nach ihrem Entstehen ins Hörspielprogramm. Auch Fünf Mann Menschen hat seine Geschichte, nachdem der Hörspielredakteur Hans-Jörg Schmidhenner vom Bayerischen Rundfunk ein 1966 produziertes Band mit Jandls Gedichten aus den 50er Jahren gehört hatte, nicht im ORF, sondern in der BBC London, versuchte er mit großem Enthusiasmus, Jandl für die Arbeit am Hörspiel zu gewinnen.
Eines Tages, in der zweiten Hälfte des Jahres 1967, lag ein Umschlag auf dem Tisch. Inhalt: Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, Fünf Mann Menschen, Stereo-Hörspiel. Was ich las, war etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte. Aber auch etwas völlig Neues, das sich von allem unterschied, was bisher als Rundfunktext unter der Bezeichnung Hörspiel vorgelegt worden war. Das Manuskript umfasste 16 spärlich gefüllte Seiten. Seite 1, Personenverzeichnis, 31 Darsteller. Die vermutliche Sendedauer, 10 Minuten. Im Bayerischen Rundfunk wurde das Manuskript bei der Programmgestaltung verworfen. Das Urteil, was da vorgelegt worden sei, wäre nicht mehr als der Ulk für einen Kommerzabend von Studenten. Nach der Lektüre von Fünf Mann Menschen beschloss man in Baden-Baden, wahrscheinlich ein einmaliger Vorgang in der deutschen Rundfunkgeschichte, die Versuchsinszenierung einiger Szenen. Wenige Wochen später trafen sich in Baden-Baden drei Regisseure, ein Komponist, mehrere Toningenieure, die Redakteure der Hörspielabteilung des Südwestfunks und ich als geladener Gast und saßen einen Tag lang im Studio und experimentierten im wahrsten Sinne des Wortes. Es stellte sich heraus, dass alles von den Autoren genauestens durchdacht und kalkuliert worden war. Die Inszenierung von Fünf Mann Menschen beanspruchte 14 Tage.
In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen.
Au! Oh, ich war's nicht, der Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, der Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, der Lehrer. Au! Oh, ich war's nicht, der Lehrer.
Das Hörspiel zeigt nicht nur eine Modellsituation. Es lässt in 13 Szenen sozusagen ein Gesamtmodell menschlicher Lebensmöglichkeit ablaufen, das in der letzten 13. Szene bereits wieder in den Anfang zurückmündet. Hauptspieler, wenn man so sagen kann, sind fünf Stimmen, die die verschiedenen Lebensstationen von der Gebärklinik über Elternhaus, Schule, Militär und so weiter bis zu einer Erschießungsszene und zurück zur Gebärklinik durchlaufen. Die einzelnen Szenen erscheinen als Varianten eines formalen Musters. Jede dieser Varianten hat im Prinzip denselben Aufbau. Er ist nur den eingesetzten Mitteln entsprechend anders akzentuiert. Dabei spielt eine Rolle, dass das Manuskript als Partitur aufzufassen ist, deren Anweisungen und sprachliche Formulierungen bestimmte Räume für die Interpretation offen lassen. Vom Realisator wie auch vom Hörer kann dann jedes Mal ein breiter Erfahrungsraum neu aufgefüllt werden.
Wer nicht wehren will, muss fühlen.
Nach Helmut Heißenbüttel eben bezog sich auch die Jury des Hörspielpreises der Kriegsblinden in ihrer Begründung ausdrücklich auf die experimentellen literarischen Verfahren und ließ mit dem letzten Satz sogar unmissverständlich erahnen, dass Hörspiele wie dieses ihren unverwechselbaren Charakter auch in einem, wenn auch eher unterschwelligen Wechselspiel mit der zur Revolte tendierenden gesellschaftspolitischen Situation gewonnen haben.
Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, die als Repräsentanten experimenteller Lyrik bekannt geworden sind, haben zusammen mit dem Regisseur Peter Michel Ladiges zum ersten Mal im Hörspiel die Möglichkeiten konkreter Poesie beispielhaft eingesetzt. Sie zeigen exemplarische Sprach- und Handlungsvorgänge, in denen der zur Norm programmierte menschliche Lebenslauf nicht abgebildet, sondern evoziert wird. Dabei nutzen und meistern sie die Möglichkeiten der Stereophonie. Die Sprache ist für die Autoren Material, mit dem sie spielen und zugleich eine unmissverständliche Mitteilung machen, die unsere Zeit ebenso betrifft wie trifft.
Du bist mein, ich bin dein. Das sollt du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Schlüsselin. Du musst immer drinne sehen.
Ho, 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 ho Ho, ho, Ho Chi Minh, ich bin Ding, du bist Ding, das sollst du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Schlüsselin, du musst immer drinnen sehen.
Jetzt ist mir schon Jandls röchelnder Mona Lisa von 1970 in die Quere gekommen, so dass ich auf andere gemeinsame Hörspiele von Jandl Mayröcker nur noch schnell hinweisen kann. In ihrer berauschenden Menschheitskomödie Der Gigant bringen sie 1969 nicht nur die Techniken der konkreten Dichtung mit aggressivem Witz und unbändigem Spaß ins Spiel, sondern dazu noch ein anderes wesentliches Element, auf das der Blick während der kulturellen Aufbruchssituation um 1968 frei wurde, Popkultur und Comic, während beide die Spaltungen von 1970 selbst als ein nicht-religiöses Mysterienspiel ausgeführt mit den Mitteln der konkreten Poesie bezeichnen. In den 26 Blättern der Partitur werden auch die Einflüsse der Konzeptart sichtbar. Der gesamte gesprochene Hörspieltext steht nämlich nur auf einem einzigen der 26 Blätter. Mysterienspiel und Konzeptart. Auch so ließe sich der Übergang vom alten ins neue Hörspiel kenntlich machen. Das Röcheln der Mona Lisa, ein akustisches Geschehen für eine Stimme und Apparaturen, realisierte Jandl im selben Jahr nur mit seiner eigenen Stimme. In das Spiel von Verschiebungen, Verdrehungen, Verhunzungen, Überlagerungen und Manipulationen bezieht Ernst Jandl auch die Apparaturen ein. Die technischen Möglichkeiten des Rundfunks werden nicht anders eingesetzt als die technischen Möglichkeiten der Stimmbänder. Und in dieser beinahe instrumentalen und doch unverfroren sinnlichen Verfahrensweise, erstaunlich, plötzlich, flüchtig, Einsichten zwischen den Extremen aufgewacht und umgebracht, von denen Schulgrammatik und Schullogik nicht einmal träumen können.
Ich, dir, machen, an mir! Heilsüberraschung! Ich, dir, machen, an mir! Sprachüberraschung! Ich, dir, machen, an mir! Farbüberraschung! Ich, dir, machen, an mir! Temperaturüberraschung!
Diese Fähigkeit von Einzeltexten, sich mit anderen zu größeren Texteinheiten und Abläufen zusammenzuschließen, erscheint mir als ein besonderes Merkmal einer neuen Art von Texten, die als konkret oder experimentell bezeichnet werden. Und es ist von allen Merkmalen solcher Texte dieses vielleicht das Faszinierendste. Denn es rückt den Text in die Nähe alles Lebendigen, das in immer neuen Kombinationen versucht, sich an anderes Lebendiges zu klammern, ohne dass es deshalb die geringste Chance hätte.
Diese Bemerkung Jandls zur Bauweise seines Hörspiels aus isolierten konkreten Texten lässt am Ende das durchklingen, was in dem kurzen Ausschnitt allenfalls gegen Ende hörbar wurde. Jandls witzigstes Hörspiel ist durchtränkt von Skepsis, Verzweiflung und Tod. Ein Hörspiel to end all Hörspiels, wie Jandl damals sein letztes reines Hörspielkonzept Der Uhrensklave genannt hat. Die Radikalität, mit der Friederike Mayröcker seit der Zeit der gemeinsamen Hörspiele ihre eigene Hörspielarbeit, anstatt sie zu beenden, vorangetrieben hat, ist von vergleichbarer Konsequenz. Die strahlende Schönheit ihrer poetischen Intensität wird zunehmend eisiger, die winzigen Erfahrungssplitter immer schmerzhafter, das Kontinuum der Vereinzelung der Sprachpartikel immer verstörender, während um 1970 die Wörter, Erinnerungsbögen, Bruchstücke von Gedankenflügen ihrer Hörspiele eine eher fragile, poetische Kraft entfalten, behutsam und verletzlich, aber auf sanfte Weise hartnäckig und dem anscheinend kalten Medium Rundfunk gegenüber ungeheuer widerstandsfähig.
Wurde ich krank? So eine Wasserschildkröte ist ja sehr. Musste einige Wochen liegen, verdrängt. Konnte nicht mit Tierdienst. Wollte so gern mit Beatrice.
Was ist eigentlich viel?
Das Ausweichlager.
Also ich meine Tierdienst. Krieg und so.
Schrecklich. Die blauen Berge, schrieb sie.
Perle von Bosnien.
Geben ganz deutlich.
Aufzeichnungen.
Und nie zuvor haben sie solche Sonnenuntergänge etc.
Selbst die Momente faszinierender Suggestion durch die Sprache Friederike Mayröckers werden in der Stereophonenpräsentation immer neu demontiert. Der Hörer, der sich in einen Ablauf von lyrischen Sprachbögen, ausufernden Gedankenmöglichkeiten, herandrängenden Assoziationen hat hineinziehen lassen, kann nach eigenem Willen aus ihnen heraustreten, sozusagen einfach umschalten auf eine andere Folge von Wörtern in einer anderen Stereoposition, der er folgen will, bis er sich auch von ihr löst und sich eine neue Folge von Wörtern im Hörraum sucht, denen er folgen will oder von denen er lassen kann, sobald er will. Die faszinierend suggestiven Momente der Sprache signalisieren zugleich in ihrer stereophonen Anordnung die Möglichkeit zu freiem Umgang mit dem, was im Radio gesendet wird. Also einfach umschalten auf einen anderen Anfang. Gerhard Rühms kurzes Hörstück »So lange wie möglich«, auch aus den 50er Jahren, auch erst Anfang der 70er realisiert im Hessischen Rundfunk in zwei langen Folgen kurzer Hörstücke. Mit diesem ganz und gar auf die akustische Vielfalt eines einzigen Sprachlautes reduzierten Hörstück, von Rühm selbst, als eine elementare Demonstration des Verbrauchs von Schönheit oder Frische durch Dauer, durch die Zeit empfunden, könnte ich einen neuen Anfang machen, der zu den literarischen, ästhetischen und sprachphilosophischen Konzepten der Wiener Gruppe führen müsste, ausgehend von der materialen Qualität der Sprache, eine Art von totaler Literatur, wie sie Gerhard Rühm am Beispiel von Rhythmus R vorschwebte.
Rhythmus R ist der Versuch, einen ursprünglich visuellen Text in adäquate Lautqualitäten umzusetzen. Als ich 1958 den Rhythmus R verfasste, schwebte mir eine Art totales Buch vor. Der Sinn des Textes, seiner Aussage, sollte nicht bloß wie üblich durch die Sprache, sondern durch möglichst alle am Buch beteiligten Materialien und Funktionen hergestellt werden. Also durch die verschiedenen Möglichkeiten der Typografie, durch die Farbe und Beschaffenheit der Buchseite, durch den Akt des Umblätterns. So erzeugte ich zum Beispiel die Information »rot« durch eine rot gefärbte Buchseite. Stimulierte den Tasteindruck rau beim Anfassen einer Sandpapierseite, die gedankenlose Mechanik beim Umblättern irritierte ich durch die Aufforderung rausreißen und so fort. Es entstand ein Lesemodell, das nicht nur den verstandesmäßigen, automatischen Lesevollzug forderte, sondern eine neue, bewusstere, sinnlich erweiterte Vollzugsweise.
Ruck, ringt, roh. Rauscht, reizt, rings den Rand, ruck, ringt, reißt, regen,
schnell, rasch, schnell. Rausch. Einmal rasch, einmal schnell. Das Reiz. Eine Mal tue ich's rasch, das andere Reiz. Mal tue ich's schnell. Wie es gerade wäre, gerade, dass ich's schon rausbringe, kommt. Einmal so und Reiz. Einmal so. Jetzt schnell, dann rasch. Reiz. Schnell, jetzt rasch. Hier rasch, dort Reiz. Schnell. Vorne schnell, von rückwärts rasch. Rechts schnell, rings rasch. Oben schnell, unten rasch. Oben sehr oder ganz schnell. Unten Rausch, unter Rausch, Rausch. Alles Rausch, die Blätter Rausch. Die munteren Bäche Rausch, die Flüsse, wie gesagt, alles Rausch. Schön, das ist schön, nicht schön? Ist das nicht schön, dass alles rauscht daher? Das schöne Rauschen, oder? Das Rauschen ist schön, schönes Rauschen ruft man, Rauschen rauft man. Das Rauchen schön, Rauchen beruhigt, Ruhe!
Der Rückzug auf den Anlaut R macht es ohrenfällig. Erst die strenge Reduktion aller und vor allem inhaltlicher Komponenten setzt eine Fülle von akustisch-ästhetischen Möglichkeiten frei. Trotz der rigiden Mechanik im Vollzug der Texte schießen sie scheinbar unkontrolliert von überall her heran. Vor allem in seinem Ophelia und in seinem Diotima-Hörspiel hat Rühm die Möglichkeiten akustischer Kunst in Bereiche vorangetrieben, in denen kalte methodische Konsequenz und tiefe emotionale Beunruhigung ununterscheidbar werden. In dem Hörspiel Ophelia und die Wörter, 1969 gesendet, steht Shakespeares Ophelia nichts anderem gegenüber als ihren eigenen Wörtern. Die Wörter schaffen sich immer intensivere eigene Ordnungen. Je kälter die neue Ordnung durchkonstruiert wird, desto wirrer wird sie. Am Ende ist, wir wissen das seit Shakespeare, Ophelia ganz wörtlich wahnsinnig geworden.
Das Kriminalhörspiel Diotima hat ihre Lektüre gewechselt, geht aus vom Protokoll eines Mordprozesses, der um die Jahrhundertwende stattfand. Zwei Musikschülerinnen wurden auf eigenen Wunsch, wegen einer Liebesaffäre, von ihrem Klavierlehrer getötet, dem anschließend der Mut fehlte, sich selbst, wie verabredet, ebenfalls zu erschießen. Das Protokoll wird von zwei Mädchen alternierend vorgelesen. Den Text begleitet eine Geräuschkulisse, die der Hörer unmittelbar mit den geschilderten Vorgängen in Beziehung bringen kann, die sich aber darüber hinaus vom Geschilderten emanzipiert und eine neue Geschehensdimension andeutet. Jedenfalls dürfte spätestens, wenn die eine Sprecherin mit der anderen die Lektüre gewechselt hat, so viel klar sein. Das Hörspiel protokolliert nicht nur ein zurückliegendes Geschehen, sondern dokumentiert auch einen internen Prozess zwischen den beiden Sprecherinnen.
Die beiden Mädchen haben an ihre Eltern einen Brief geschrieben, in dem sie diese um Verzeihung baten, dass sie beschlossen hätten, aus dem Leben zu scheiden. Erst dann entledigten sie sich der Korsetts und zogen weißseidene Blusen an. Hierauf fuhren sie in seine Wohnung zurück. Auf Versuchen der Mädchen holte er zwei Flaschen Champagner auf 15 Mark. Das Geld hat ihm Marke gegeben. Nachdem sie den Champagner ausgetrunken hatten, ersuchte ihn einmal zunächst einen Probeschuss abzugeben. Er schoss auf eine Fotografie. Der Schuss traf vortrefflich. Dann setzte er die Mädchen auf einen Sessel dicht nebeneinander. Er schoss zuerst auf Martha. Die Kugel traf mitten ins Herz. Martha röchelte noch einige Augenblicke und war gleich darauf tot. Nun sagte Alma, jetzt schieß auf mich. Er zielte auf Alma und traf auch diese sofort tödlich ins Herz.
Ist nach diesem Höhepunkt erst einmal die Lektüre gewechselt, ist es unüberhörbar geworden. Die zwanghaft prüde Protokollmechanik kann der Massivität der psychischen Tabus nicht länger standhalten. Der akustische Ansturm des sexuellen Geschehens zwischen den Vorleserinnen treibt das penibel durchkalkulierte Hörspielgeschehen in Gegenden, wo zwischen Konstruktion und Emotion kein Unterschied mehr besteht, wo ins extrem getriebene Rationalität unvermittelt über die Schwelle zu den offenen Räumen des im weitesten Sinne Unbewussten gleitet, wo am Ende jeder noch so strikten Reduktionsbewegung ein geradezu elementares Erleben steht. Friedrich Achleitner holt uns wieder auf den Boden zurück. Auf eine eher handfest raffinierte Weise hat er die Wirkung ebenso elementarer sprachlicher Konstellationen erforscht. Was alles in seiner Studie Veränderungen steht, 1960 geschrieben, 1970 gedruckt, 1971 im Südwestfunk zum Hörspiel gemacht, beschreibt er so.
Den Veränderungen liegt ein typischer Wiener Zeitungstext zugrunde, mit dem durch verschiedene Manipulationen, Wortsiebung, Wortauswechslung, Wortzerlegung, Satzzerlegung, Rotation und Verschränkung von Satzteilen, Textüberlappungen, Verzahnungen etc. gezeigt wird, was in Wien alles in der Zeitung steht.
Drei Stufen auf einmal nimmt der Doktor Treppe auf. Ein Aufzug ist zwar da, aber niemand, der einen Schlüssel hätte. Die Trage wird hinten nachgeschleppt. Vier Stockwerke hoch. Und da liegt sie. Eine blühende Frau. Vielleicht 40. Gut aussehend, gepflegt. Ihre fast erwachsene Tochter steht tränenlos bei ihr. Die Bedienerin, die den Vorhangstrick abgeschnitten hat, von der Wasserspülung, macht die Tür auf. Die Frau liegt da.
Achleitner löst diese Passage zunächst in Wortgruppen auf. Da erscheinen schon gewisse rhythmische Muster. Er lässt den Text rückwärts ablaufen. Alle Wortgruppen erscheinen wieder, die im Ausgangstext erste als letzte. Und das Ergebnis ist Irritation.
Die Frau liegt da, macht die Tür auf, von der Wasserfüllung, die den Vorhangstrick abgeschnitten hat, die Bedienerin steht tränenlos bei ihr. Ihre fast erwachsene Tochter, gepflegt, gut aussehend, vielleicht 40, eine blühende Frau, und da liegt sie, vier Stockwerke hoch, die Trage wird hinten nachgeschleppt, der einen Schlüssel hätte, aber niemand, ein Aufzug ist zwar da, nimmt der Doktor Treppe auf, drei Stufen auf einmal.
Hier werden einzelne Wörter wie Materialien, fast wie kleine Bauklötze aufgefasst, in einem extrem abstrakten und konstruktiven Sinn.
Wie eine blühende Tochter steht geschminkt als Schlüssel, hätte die Frau vielleicht von der Wasserspülung den Doktor Treppe auf einen Vorhangstrick abgeschnitten, hat heute Vormittag schon einem Sauerstoffgerät, werden noch alle Rettungsleute wissen, da aber die Methode Rühm...
Rühm hatte versucht, einzelne Worte aus Sätzen zu isolieren und sie ohne syntaktische Verbindung neu zueinander in Beziehung zu setzen. Er erhoffte sich dabei eine größere Freiheit des Einzelworts.
Drei Modelle auf einmal nimmt die Konstitution Treppe auf. Eine Modalität ist zwar da, aber niemand, der einen Modus hätte. Der Bau wird hinten nachgeschleppt, vier Muster hoch. Und da liegt sie, eine blühende Natur, vielleicht 40, gut aussehend, gepflegt. Ihr fast erwachsener Nenner steht tränenlos bei ihr. Die Nummer, die von der Organisation die Persönlichkeit abgeschnitten hat, öffnet die Physiognomie.
Jetzt könnte ich mit diesem Modell fortfahren, immer den gleichen Auszug aus den insgesamt 18 Phasen der Veränderung mit Zitaten von Jörg Drews 1972 zu versetzen und zu kommentieren.
Vielleicht 40?
Ja.
Gut aussehend? Gepflegt?
Sympathie erwecken?
Ihre fast erwachsene Tochter? Steht tränenlos bei ihr?
Steigerung?
Die Bedienerin? Die den Vorhangstrick abgeschnitten hat? Die den der Wasserspülung?
Also am Häusel.
Macht die Tür auf?
Jetzt.
Vielleicht wird es auch so deutlich, dass es Achleitner offenbar nicht so sehr um die emotionale Qualität seiner methodischen Konstruktion geht, sondern um eine so witzige wie systematische Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachgebrauch, Sprachmaterial, Sprachbedeutung und den Zwängen, aber auch Freiheiten der durch Sprache evozierten Vorstellungen. Der akustischen Präsentation scheint sich dieses Programm ein wenig zu entziehen, obwohl die Regie einiges an stimmlichem und technischem Aufwand trieb, erreicht das Hörspiel selten die lapidare Konsequenz der gedruckten Studie. Aus Achleitners noch sinnlicherer und dennoch sehr systematische Arbeit mit der Innviertler Mundart hat das Hörspiel leider keinen Gewinn ziehen können. Auch in Rühms Hörspielen, Räuberhauptmann Grasel etwa oder Auer 231, dient der Dialekt nur zur dokumentarischen oder parodistischen Einfärbung, obwohl Rühm für die Wiener Gruppe schon 1956 in der Zeitschrift Alpha nicht nur auf den lautlichen Reichtum, sondern auch auf die sozialpsychologische Nuancierung des Dialekts hingewiesen hatte. Die Publikumserfolge, die H.C. Artmann mit seiner Dialektdichtung feierte, reichen vielleicht auf ähnliche Weise in eine Art unbewusster, kollektiver, psychischer Verfassung hinein. Ihr artistisch naives Raffinement rührt selbst mit den makabersten oder den surrealen Effekten noch an so etwas wie ein schwarzes, wienerisches Heimatgefühl, eine Art finsterer Unschuld, wie sie bis heute aus einer Szene von 1963 spricht, die Artmann ein Gleichnis nennt. Erlaubend, schaß, sehr heiß bitte, als Hörspiel 1972 im Süddeutschen Rundfunk realisiert.
Drei Melangen, einen ordinären schwarzen, zwei Tee, einen Cappuccino.
Josef, an der Kasse vorbei, eilen zur Cafetiere.
Einen schwarz, sehr heiß. Das dauert, Josef, das dauert.
Frisch gemacht, Herr Wackel, frisch gemacht.
Fürstin sein, das ist fein. Fürstin kann nicht jedes sein.
Wer ist denn die da, oder?
Zahlengewischend.
Und holen's mir den Geiger.
Sehr heiß, Herr Lackel.
Den Geiger, hab ich gesagt, den Judenschieger, Jüdelach, verstanden? Will er nicht der Jüdelach?
Wohl gespeist zu haben.
Man muss, Herr Jud. Na endlich. Aber mein Schatz ist trotzdem kalt wie ein Leib.
A feine Musi, tralalalala, a fesches Gspusi, tralalalala.
Zahlengewischert?
Spülen kann er, der Jüdelach. Ich wär mit dem Teufel ein Wort reden.
Gemeint ist Hitler, den ein ordinärer Wiener Lackel als Nothelfer heraufbeschwört, dass der ihm gegen einen jüdischen Geiger helfe. Hier hat ein Artmannsches Drama noch am ehesten etwas mit der Realität zu tun. Das Stück ist eine Satire auf die untergründige Bösartigkeit der Wiener Kaffeehausgemütlichkeit. Die Figuren sind so devot wie ordinär, so schmalzig wie grausam. Das Jugendstil-Interieur verweist auf die Zeit um die Jahrhundertwende, als in Wien der Antisemitismus blühte. Und die böseste Spitze gegen die unverändert muffigen und verstockten Wiener Verhältnisse liegt darin, dass das Stück angeblich im Jahr 1995 spielt. Wiener Dummheit und Wiener Gemütlichkeit also offenbar gleich geblieben sind.
Wie Jörg Drews 1972 konstatierte, spielt das Stück erst im Jahr 1995, also erübrigt sich heute jede künstliche Aktualisierung. Selten hat Artmann die vertrauten Muster der Identifikation durch die Mundart so krass und realitätsnah durchsichtig gemacht. Zugleich lässt sich aus diesem Hörspiel mit seiner Imitation von Kaffeehauskulisse, Figuren und Handlung auch heraushören, wie weit Artmann sich von den eher auf das experimentell-konstruktive gerichteten Verfahren der Wiener Gruppe allmählich entfernte. Das Programm der Wiener war um 1970 schon längst von einer jüngeren Generation aufgenommen worden, nutzbar gemacht, verwandelt oder auch popularisiert oder trivialisiert. So ist für Gerd Jonke 1970 in seinem Hörspiel Damals vor Graz der Dialekt nur noch als Fantasie österreichischer Jargon verwendbar, als erfundene, künstliche Mundart. Eine Vorsichtsmaßnahme gegenüber der ungebrochen funktionierenden Gebrauchssprache sowohl, als auch eine Parodie auf ein ebenso ungebrochenes literarisches Sprechen, auf die Sprach- und Gefühlsklischees der herkömmlichen Literatur.
Es war damals.
Damals vor Graz.
Wir sollten es nie erreichen.
Die Stadt, die wir nie kennenlernen sollten.
Die Stadt, die nur in unserer Fantasie existiert hat.
Die Stadt, die nur in unserer Vorstellung existiert hat.
Die Stadt, die alten Barockkaiser.
Der Fluss, den sie vielleicht Mur genannt haben.
Aber wir wissen es nicht, denn wir haben Graz nicht erreicht.
Wie sollten wir es auch wissen, wie sie den Fluss nennen?
Wir waren auf die Landkarten angewiesen.
Auf den Namen, die auf die Landkarten verzeichnet sind.
Aber wer sagt uns, dass es nicht die falschen Namen sind?
Wer sagt uns die richtigen Namen?
Wir wollten die richtigen Namen erfahren.
Um die richtigen Namen zu erfahren, hätten wir Graz erreichen müssen.
Aber wir haben es nicht erreicht.
Wir werden es nie erreichen.
Wer sagt uns die richtigen Namen?
Niemand. Denn wir sind zu weit weg.
Zu weit weg von Graz. Es war damals. Damals vor Graz.
Die Stadt, von der wir nie eine richtige
Vorstellung bekommen sollten.
Weil wir die richtigen Namen nicht gewusst haben.
Wir haben nicht einmal gewusst, ob der Name Graz gestimmt hat.
Der Landkarten ist es zwar gestanden.
Aber die Landkarten.
Wir sollten nie eine richtige Vorstellung davon bekommen, weil es immer nur in unserer Vorstellung existiert hat.
Und jeder von uns hat eine andere Vorstellung davon.
Graz.
Damals vor Graz.
Es ist kein billiger Trick, dass hier am Ende des Hörspiels nicht einmal Graz erreicht werden kann, obwohl es sich von Anfang bis Ende darum bemüht. Darin steckt zum einen sehr viel Vorsicht vor dem Überrennen des Selbstverständlichen und zum anderen auch eine Einsicht in die Verfassung von Literatur. Stand doch um diese Zeit Literatur, wenn überhaupt, nur dann auf dem gesellschaftspolitischen Programm, wenn sie nicht erreicht ist und auch nicht Erreichbares, als möglichst schnell und direkt erreichbar hinstellte, fortschrittlich und plakativ und täuschend wie der Werbefunk. Zum anderen klingt in diesem kurzen Ausschnitt durch die melancholische Frage-ohne-Antwort-Parodie auch das Fragen nach dem Zusammenhang von Sprache, Vorstellung und Realität hindurch, wie es stärker konventionalisiert als in der Wiener Gruppe, Jonkes literarische Arbeit immer wieder bewegt. Damals vor Graz, heute in meinen Ohren, mit seinem beiläufig gesetzten schwermütigen Dialog, ein Abgesang nicht nur auf die Stimmungsklischees des traditionellen Hörspiels, sondern auch auf die Aufbruchsstimmung des Neuen, dessen Beginn erst 2-3 Jahre zurücklag. Den Übergang vom alten ins neue Hörspiel dokumentiert für mich keins sinnfälliger als das erste Hörspiel von Peter Handke, dem er 1968 ohne zu fackeln den Titel Hörspiel gegeben hat. Ein ganz anderes Frage-Antwort-Spiel, geschrieben nach einer Passage seines Romans Der Hausierer.
Haben Sie einen leichten Schlaf?
Das erste Mittel, mir Angst zu machen, waren Wortspiele.
Wie viel Wasser? Nehmen Sie einen Whisky?
Ist diesen Händen nicht alles zuzutrauen?
Warum trägst du in der Nacht deine Sonnenbrille?
Muss ich deutlicher werden?
Wer hat dir erlaubt, dich zu setzen?
Hat es dir die Sprache verschlagen?
Heraus mit der Sprache.
Nehmen Sie etwas Eis dazu.
Sie haben mich auf einen Stuhl ohne Sitzfläche gesetzt.
Fühlen Sie sich wohl?
Sie haben mir ein Foto von vielen Leuten gezeigt, auf dem ich mich nicht gefunden habe.
Wenn man Kanonenkugeln übers Wasser feuert, tauchen da nicht alle Ertrunkenen auf?
Sie rissen mir die Knöpfe von der Jacke.
Fühlen Sie sich besser?
Sie sagten, ich sollte mich auf dem Stuhl ohne Lehne zurücklehnen.
Wem hat der Knall gegolten?
Sie sind wütend geworden, weil ich Ihre Verachtung nicht bemerkt habe.
Wer ist denn auch auf einen Schlag gefasst, wenn er gerade einen Apfel isst?
Man wird von Ihnen sagen, zu Lebzeiten hätten Sie viel jünger ausgesehen.
Wir können sehr unangenehm werden.
Warum haben Sie bei diesem Wort gerade gezögert?
Handke täuscht kein Geschehen vor, sondern nur das, was in jedem Augenblick zu hören ist, ist der dramatische Vorgang.
Die Sprechweisen sind niemals realistisch,
heißt es in der Regieanweisung, und
ebenso werden Geräusche nie realistisch eingesetzt.
Trotz allem wird die Illusion, es gebe sie doch, diese hinter den Geräuschen und Wörtern zu erschließende Handlung, auch von Handke nicht ganz aufgegeben. Die Sprechsituation selbst erzeugt ständig Illusion und polt sie zugleich um. Das Hörspiel folgt noch den Mustern des traditionellen Hörspiels, erfüllt sie aber nicht, erfüllt die Erwartungen nicht, die wir noch immer in diese Muster setzen. Die autonom gewordenen Geräusche und die unabhängiger gewordenen Wörter gehen auch in die Fiktion dieses Hörspiels ein. Für mich ist in Handkes Hörspiel das alte Hörspiel eher zum Stillstand gekommen als das neue in Bewegung. Wie weit es dennoch das alte überholt hat, ließe sich im Vergleich mit Dieter Kühns gleichzeitig entstandenem Verhörhörspiel Präparation eines Opfers herauspräparieren. Während Kühn noch darauf besteht, seinem Hörspiel eine reale Situation fiktiv zugrunde zu legen, macht Handke die unmittelbare Auswirkung der Sprachverfassung auf die Verfassung des Bewusstseins ohne solcherlei traditionelle Hilfskonstruktion ganz direkt zum Thema. In diesem durch die Wiener Gruppe im Anschluss an die insbesondere österreichische Sprachphilosophie unseres Jahrhunderts in den Blick geratene Niemandsland zwischen Sprache und Bewusstsein bewegt sich Klaus Hoffer mit seiner ersten abgeschlossenen literarischen Arbeit, dem Hörspiel Fürsorglich vorzüglich von 1969, in wesentlich komplexeren Schritten. Die beiden Wörter des Titels beginnen erste Sätze, die ersten Sätze dann beginnen allmählich erste Geschichten, die so begonnenen Geschichten beginnen allmählich ein Hörspiel, über mehrere solche Anfänge, solche Geschichten hinweg, und wenn das Hörspiel dann ganz am Ende abbricht, sind wieder die beiden ersten Wörter zu hören. Inzwischen heißen sie allerdings vorsorglich und unverzüglich, und es ist nicht sicher, wann sie sich eigentlich verändert haben. Ja, es ist nicht einmal sicher, ob wir diese Veränderung am Ende überhaupt wahrnehmen werden.
Fürsorglich?
Vorzüglich.
Fürsorglich hob er den Deckel von der Zinnkanne und warf einen Blick hinein, einen bösen Blick, entdeckte aber ein Stück frisch ausgeschlachteter Leber darin, griff sich ins Haar und legte sich ins Bett.
Vorzüglich. Vorzüglich.
Er schloss die Augen. Er hob den Deckel von der Kanne fürsorglich ab und warf einen Blick hinein, sah das Stück ausgeschlachteter Leber ausgebreitet vor sich liegen und griff sich ins Haar.
Vorzüglich. Vorzüglich.
Und rieb sich die Hände. Verschloss die Kanne fürsorglich.
Fürsorglich.
Und warf einen Blick in das vorsorglich aufgeräumte Zimmer.
Vorzüglich.
Vorzüglich. Was es da alles gab. Vorzüglich. Wie fürsorglich alles vorbereitet war.
Überhäuft von Freundlichkeiten. Aber dennoch das Vorangegangene bedenkend unter Druck, verließ er das Zimmer überstürzt auf den Händen.
Der böse Blick war im Zimmer und sah, dass es gut war, dass alles vorsorglich vorbereitet war, und warf sein Feuer auch in die entlegeneren Räume. Und was auch immer er traf, das ging unverzüglich in Flammen auf.
Zwar trachten die über das Hörspiel von Anfang bis Ende verteilten Wörter und Sätze und Ansätze vergeblich danach, auf ihrer Ebene eine Art von Kommunikation zu erreichen, aber sozusagen hinter den verbal zu bestimmenden Inhalten der angebrochenen Geschichten und der defekten Dialoge entsteht eine neue Art von Kommunikation, die auf anderen Wegen, denen der Sprechstimmung und Klangfarben, der Affekte und der Timbres etwa, eine Art von Verständigung anpeilt, die nicht mehr auf die funktionierenden Schemata von Wörtern und Sätzen zurückgeht.
Klaus Hoffer gibt in seinem Hörspiel Fürsorglich vorzüglich einen ganz anderen Aspekt der Sprache. Die Erzählhaltungen, die er vorführt, sind Fluchtpunkte, auf die das Subjekt zuläuft. Der Fluchtpunkt selbst ist ein Symptom, das rechtfertigt. Aber Symptome sind nur Kompromisse, hinter denen sich anderes verbirgt. Die Vergangenheit, von der man nicht loskommt, so dass man sagen kann, der an die Sprache gebundene Mensch gibt sich der Selbsttäuschung des Verstehens und der Identifikation hin. Wie gesagt, das neue Hörspiel ist eine Methode, all das erfahrbar zu machen. Sein Raum könnte der Reflexionsraum eines neuen Bewusstseins werden.
Der Raum des neuen Hörspiels als ein Raum eines neuen Bewusstseins. Auf diese schon 1970 formulierte Utopie von Alfred Kollerich könnte ich meine Stichprobensammlung hinauslaufen lassen. Sprachskepsis, Kommunikationszweifel, Medienkritik als Ausgangspunkt, wie destruktiv das auch klingen mag, und wie abartig das vielen Zeitgenossen damals, besonders in Österreich, auch erscheinen mochte, Es ist auch die konstruktive Utopie eines neuen Bewusstseins jenseits der normierten Ausdrucksmöglichkeiten und jenseits der gesellschaftlich kodierten Erfahrungsgrenzen. So überlasse ich ganz zum Schluss noch einmal Gerhard Rühm das Feld für eine literatur- und sprachphilosophische und vor allem kommunikationstheoretische Zusammenfassung.